Ich lese den Predigttext aus Markus 2, Vers 1 bis 12. Das Thema ist unsere eigentliche Krankheit. Markus 2, Vers 1 bis 12. Und nach einigen Tagen ging Jesus wieder nach Kapernaum und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich viele, sodass sie nicht Raum hatten, wörtlich, dass sie sich auf die Füße umgeschalbert sind. Auch draußen vor der Tür war kein Raum mehr. Und Jesus sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige zu ihm, die brachten einen Gelähmten, von Vieren getragen. Da sie ihn, Jesus, aber nicht sehen konnten und den Gelähmten nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, machten ein Loch, ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte war. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen da aber einige Schriftgelehrte und dachten in ihrem Herzen: Wie redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte es sogleich in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten und sprach zu ihnen: Was denkt ihr so in eurem Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen: Steh auf, nimm dein Bett und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und dieser stand auf, nahm sein Bett und ging alsbald hinaus vor aller Augen, sodass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen: Wir haben so etwas noch nie gesehen. Die Leute sind berührt gsi. Die Leute sind betroffen gsi von dem, was sie erlebt haben, wie sie gesehen haben. Das Existenziellste, das ein Mensch treffen kann, nämlich seine Gesundheit, wie ihm wieder geschenkt ist worden. Sie sind so betroffen gsi, dass wahrscheinlich welche hatten, sind auch Tränen in die Augen geschossen. Gesundheit ist das Allereinzigste auf dieser Erde, wo wir das Leben lang mit uns mittragen und wo wir das Leben lang die Hoffnung drin haben, dass sie uns geschenkt wird. Es ist das Allereinzigste. Unsere Gesundheit, unser Körper. Und Gott kümmert sich um das. Gott bleibt manchmal sehr hartnäckig, wenn er sich um unser Leben kümmert. Dass er sich ein Punkt in unserem Leben ins Auge fasst, den Finger drauf legt und so lange wartet, bis wir darauf reagieren. Wenn Gott sich unserem Leben annimmt, macht er es immer so. Er nimmt uns nicht und führt uns in eine Bilderausstellung und zeigt uns alle Herzensbilder von unserem Leben. Und unterrichtet uns mal über die ganze Ausstellung, zeigt uns jeden Punkt von unserem Leben und dann fragt er: Jetzt, mit welchem Bild möchtest du anfangen? In der Regel hält es Gott anders. Er nimmt einen Punkt in deinem Leben, hebt den Finger drauf und wartet, bis wir darauf eingehen. So macht er es, und ich kann, glaube ich, nur so verstehen, dass Jesus wieder nach Kapernaum kommt. Denn aus dieser Stadt ist er heimlich geflohen. Er ist in der Nacht abgehauen, aufgrund von der Heilungssehnsucht der Menschen, wie sie ihn auf das haben festmachen wollten. Mach uns gesund, mach uns gesund. Mach uns heil von unserer Krankheit, wenn wir gelähmt sind. Jesus ist darum weggezogen. Aber genau deshalb kommt er wieder zurück, weil er doch nochmal auf diesen Punkt möchte seinen Finger halten. Und er möchte jetzt, indem er einen Gelähmten heil macht, eigentlich zeigen, was der Punkt ist, was die eigentliche Krankheit ist. Es kommen vier Gelähmte, sie schleppen, der Luther übersetzt das sehr schön, sie tragen einen Gelähmten herzu. Nein, sie schleppen ihn herbei. Sie hieven ihn aufs Dach, weil sie nicht zu Jesus kommen können. Eine einfache Angelegenheit dazu mal, weil meistens jedes Haus eine Seitentreppe hatte, über die man aufs Dach ist gekommen. Sie haben nicht zu Jesus finden. Ich habe mich dann gefragt, wieso haben sie nicht einfach anstandshalber gewartet, sich hinten angestellt, wie alle anderen Leute. Es sind ja nicht andere auch gegangen, haben das Dach aufgegraben, dass sie zumindest Jesus sehen. Es hat Leute gehabt, die sind vor der Tür gestanden, die haben Jesus nicht gesehen. Wieso haben sie sich erdreistet? Ich glaube auch deshalb, weil sie gewusst haben, Jesus ist paar Tage davor aus dieser Stadt heimlich abgehauen. Wenn sie jetzt den Moment haben, jetzt müssen sie die Chancen ergreifen und Jesus bitten, dass er doch den Gelähmten heil macht. So sind sie auf dem Dach und sie hören, wo Jesus ist und dann an diesem Ort das Dach aufgraben, um den Gelähmten runterzulassen. Das ist auch eine Einfachheit. Dort einmal ist ein Dach bestanden aus den Dachbalken, Querbalken, Schilfrohr, wo draufgelegt ist und festgestampfter Erde. Das heisst, sie haben kein Problem gehabt, zum Hören, wo Jesus ist. Wir haben übrigens herausgefunden, dass in Kapernaum zu der Zeit, wo Jesus gelebt hat, kein Haus eine größere Runddistanz hatte als 6 Meter. Es haben ungefähr 50 Menschen drinnen Platz gehabt, wenn alle gestanden wären. Es hat ja auch noch einige gehabt, die sind gehockt. Auf jeden Fall, sie haben kein Problem gehabt, zum herauszufinden, wo Jesus eben steht, haben die Erdschicht weggedreht, das Ried weggenommen und ihre Gelähmte vor Jesu Füße runtergelassen. In der Erwartung. Und alle Menschen sind darauf konditioniert gewesen. Jetzt geht Jesus zu dem Gelähmten, fasst ihn an oder spricht ihn an und sagt, steh auf, bis geheilt. Doch was geschieht? Jesus steht hin. Er schaut nicht einmal den Gelähmten an, sondern schaut die vier an, die das Dach aufgegraben haben, und spricht dann zum Gelähmten, dir sind deine Sünden vergeben. Was hat der Gelähmte wohl gedacht? Entschuldigung, also ja, danke vielmals, aber eigentlich habe ich etwas anderes bestellt. Eigentlich habe ich etwas anderes erwartet. Ich habe nämlich ein dringenderes Problem. Ich bin gelähmt, wie du vielleicht unschwer merkst. Das war auch der Grund, wieso ich durchs Dach gekommen bin und nicht durch die Türe. Was sagt Jesus, indem dass er den Gelähmten anspricht und ihm sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Er sagt ihm nichts anderes als, dein eigentliches Problem ist nicht deine Krankheit. Dazu komme ich dann noch später. Da werde ich mir schon noch Zeit nehmen. Dein eigentliches Problem, und ich bitte dich, dass du versuchst, das zu verstehen, ist nicht deine Sünde, ist nicht deine Krankheit. Das Hauptproblem von jedem Menschen ist nicht sein Leiden, sondern seine Sünde. Ich vergebe dir deine Sünde. Manche stören sich vielleicht daran. Wie hat Jesus sich das herausnehmen dürfen, dass er den Gelähmten, den er nicht kennt, anspricht und sagt, lass, dein Hauptproblem ist die Sünde. Manche stören sich daran. Mir wird gerade richtig hässig, wenn man das hört. Lass es mich mal so formulieren. Wenn jemand dir würde sagen, dein Hauptproblem ist nicht, was du zerleiden hast. Dein Hauptproblem ist nicht, was dir passiert ist in deiner Biografie, was man dir angetan hat. Dein Hauptproblem ist nicht deine Krankheit, sondern sie ist, wie du mit all deinen Sachen weißt, umzugehen in deinem Leben. Das ist deine Krankheit. Wieso motiviert uns das? Ganz einfach, weil sie uns etwas an die Hand gibt, weil sie uns anspricht und uns fähig macht, einen Punkt anzugehen in unserem Leben. Es motiviert, weil wir nicht im Schicksal hineingeworfen sind, sondern weil uns die Fähigkeit oder die Sicht geschenkt wird, was wir machen können. Es klingt motivierend. Und genau das ist aber der Punkt, an dem wir trotzdem wieder zögern. Bei Jesus ist es immer so. Er kommt, wenn er kommt, zu uns, sieht einen Punkt in unserem Leben, legt den Finger drauf und wartet, bis wir ihn angehen, bis wir ihn angehen. Bei Jesus ist es meistens so, dass er nicht das Umfeld verändert, nicht unsere Situation jedem Mal, sondern vielmehr, dass er uns möchte verändern möchte. Er legt den Finger auf unser Herz und er fragt dich, wie gehst du damit um, mit dem, was du trägst? Resignierst du? Wirst du eifersüchtig? Rebellierst du? Um was geht es denn mit der Sünde, wenn Jesus sagt, ihr sind deine Sünde vergeben? Es geht um Folgendes. Was der Gelähmte gemacht hat und was wir alle machen. Wir nehmen irgendetwas in unserem Leben, wo es wert und wichtig ist, auf das, wo wir eine hohe Achtung davon haben. Wir nehmen das und machen das zum Hauptthema von unserem Leben und die Sache ist nicht Gott. Wir nehmen irgendetwas und machen das zu unserem Gott. Und es ist nicht den lebendigen Gott, den wir zu dem gemacht haben. Sünde ist biblisch in erster Linie nicht das, wo wir Böses tun. Es sind nicht unsere Tatsünden. Sünde, ganz urbiblisch, heisst, ich nehme irgendetwas und mache das zu meinem Gott. Das ist unser Herz. Das ist Sünde. Das ist der Kern der Sünde. Nicht unsere Taten, sondern unser Herz. Der Martin Luther, der hat seiner Gemeinde Sachen gegeben zum Auswendiglernen. Das machen wir heute nicht mehr so, ist nicht mehr so modern. Er hat aber einen ganzen Katechismus geschrieben. Das heisst, ein ganzes Buch, wo die Eltern hätten sollen den Kindern beibringen und die Kinder hätten das sollen auswendig lernen. Heute sagt man, die Kinder sollen in Unti gehen und dort lernen sie Sachen auswendig. Naja, der Luther hat ihnen den Katechismus gegeben und gesagt, der erste Punkt ist folgender. Der erste Punkt betrifft nämlich, wo man auswendig lernen muss, das erste Gebot. Du sollst keine anderen Götter haben. Und dann hat er zum Auswendiglernen folgendes Satz. Worauf du dein Herz hängst und dich verlässt, das ist eigentlich dein Gott. Worauf du dein Herz hängst und dich verlässt, das ist dein Gott. Das ist Sünde. Und das ist unser menschliches Herz. Wir suchen immer etwas, an das wir unser Herz hängen können. Dass wir zu unserem Gott machen. Wir sagen, ich will bestimmen, was mein Gott ist. Und ich ignoriere, und leider sehr oft auch die entschiedene Christen sind, ich ignoriere Gott um meines Herzens willen, weil ich so etwas anderes hänge. Jesus zeigt genau das hemmungslos, wenn er den Kranken sieht und ihm einfach sagt, los, dein Hauptproblem ist nicht Krankheit, dein Hauptproblem ist deine Sünde und die soll dir vergeben sein. Jesus zeigt das hemmungslos. Unser Problem ist nicht Krankheit, die wir zu leiden haben. Unser Problem ist nicht ein Schicksal, das uns getroffen hat. Unser Problem ist, wie wir damit umgehen. Wie wir mit Erfolg umgehen, mit Macht, mit Einfluss, mit unserer Gesundheit, mit unserem Job, mit Freundschaft, mit Gunst, mit Ehre. Das ist unsere Krankheit, wie wir damit umgehen. Der Gelähmte, der hat sich gesagt, wenn ich gesund werde, dann ist alles gut in meinem Leben. Ich weiss, dass der Moment, wo ich wieder gehen darf, wo ich wieder laufen kann, dass das der Moment ist, wo ich wieder glücklich werde sein. Wie wohl er Recht hat da drinnen. Aber Jesus hat den Punkt dort drauf und sagt, nein, deine Unzufriedenheit liegt tiefer. Deine Unzufriedenheit liegt tiefer. Warte nur 2 bis 3 Monate und du hast vergessen, dass du gesund bist worden von deiner Lähmung. Warte nur 2 bis 3 Monate, bis du wieder bekommst, was du lange gesucht hast. Du wirst gleich wieder unzufrieden sein. Du wirst gleich wieder von deinem Hochgefühl runterkommen. Du wirst gleich wieder irgendetwas finden, wo du dein Herz dran hängst, wo du gern hast und wo du hoffst, wenn ich das habe, dann wird es mir gut gehen. Wir werden immer, immer irgendetwas haben, wo wir unsere Identität daran festmachen und immer wieder feststellen, dass es nur wackelige Füße hat, an das wir uns hängen. Dass wir etwas nennen, wo wir sagen, das ist unser Ein und Alles. Unsere eigentliche Krankheit ist unser Herz. Der zweite Gedanke ist der, wie gehen wir denn mit unserer Krankheit um? Wie gehen wir wirklich konkret damit um, wenn wir krank sind und wir haben den Wunsch, wie es auch eigentlich der Schöpfung entspricht, dass wir gesund sein dürfen. Wir haben den Wunsch, wieder geheilt zu werden. Wie gehen wir damit um? Was sagt uns Krankheit? Manchmal wählt Gott in deinem Leben Krankheit, um uns genau die Einsicht zu geben, wo Jesus dem Gelähmten gegeben hat. Manchmal wählt Gott Krankheit in deinem Leben, um dich zu fragen, hast du dein Herz an etwas gehängt? Und das bin nicht ich. Bei grossen Katastrophen oder bei Momenten, wo jeder Mensch betroffen ist von einem schwierigen Lebensschicksal, da fragt die ganze Welt, und man hört immer wieder Fragen, wieso kann das Gott zulassen? Warum lässt das Gott zu? Wieso? Ich frage mich amix, was im Himmel wohl duschelt wird in diesem Moment. Und ich glaube, viele Engel werden wohl zusammenstehen und ähnlich fragen, warum? Aber sie werden fragen, warum hat sich der Mensch nicht schon lange den Spiegel vor sein eigenes Herz gestellt und sich darauf hinweisen lassen, wie sein Herz funktioniert? Wieso hat der Mensch nicht schon lange das gemacht? Und wieso macht er es nicht, selbst dann, wenn es ans Existenziellste geht, wenn es an seine Gesundheit geht? Krankheit ist eigentlich immer ein gnädiger Fingerzeig. Es zeigt uns, wie wir ticken. Und das ist jetzt sehr wichtig. Wir haben hier einen Zusammenhang von Krankheit und Sünde. Von Heilung von der Krankheit und Vergebung von der Sünde. Und es ist nicht so, dass wenn du krank bist, es in erster Linie ein Hinweis dafür ist, dass du irgendwo in deiner Vergangenheit gesündigt hast. Dass du in den letzten Wochen vielleicht irgendetwas gemacht hast, wo Gott hasst. Krankheit ist nicht ein Hinweis darauf, dass du irgendwo forschen musst, habe ich auch irgendwo in einer unbedachten Minute gesündigt. Krankheit zeigt uns etwas anderes. Und ich möchte das darstellen. Wenn wir hier den Gelähmten haben, der auf seiner Bahr liegt, so als Sinnbild von unserer Krankheit, dann ist Krankheit nicht der Hinweis, dass du eifersüchtig bist. Es ist nicht in erster Linie der Hinweis, dass du jemanden einfach nicht magst ausstehen. Dass du jemanden nicht magst schmecken. Es ist nicht der Hinweis, dass du wütig bist worden, weil andere sich nicht so fest investieren wie du. Es ist nicht der Hinweis, dass du rechthaberisch bist gewesen, dass du auf deine Meinung beharrt hast, dass du niemand anders hast reinreden lassen. Es ist nicht der Hinweis, dass du jemanden in den Dreck gezogen hast, jemanden schmutzig gemacht hast, wo er nicht gegenwärtig war, wo dich jemand anders aufgeregt hast und du bist das hinterher erzählen. Es ist nicht der Hinweis für irgendetwas, was wir hier haben, in unserem Leben, wo nicht gut ist. Sondern Krankheit zeigt uns immer etwas. Krankheit zeigt uns immer unser Herz. Krankheit zeigt uns das Eigentliche. Sie zeigt uns, dass wir an irgendetwas unser Herz gehängt haben. Und aufgrund dessen sind die anderen Sachen geschehen. Krankheit zeigt uns das. Das ist der Zusammenhang von Krankheit und Sünde, von Heilung und Vergebung, wo wir in unserem Text sehen und wo wir im Jakobus gehört haben und wo wir im Psalm 103 gehört haben. Ihr könnt alle drei Texte studieren. Wir haben überall den Zusammenhang. Krankheit und Sünde, Heilung und Vergebung. Auch im Jakobusbrief, wo es darum geht, wie gehen wir mit Krankheit um? Wie gehen wir damit um, wenn wir krank sind? Da sagt die Jakobus ganz klar. Und wenn der Kranke gesündigt hat, oder er formuliert es eben nicht so, Sünden hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Mit genau dem Zusammenhang. Der Erkenntnis, ich hänge mein Herz immer an etwas anderes. Und seine Krankheit. Und ich möchte drei Fragen klären. Oder drei Punkte im Blick auf das älteste Gebet. Um das Gebet unter Ölsalbung, um körperliche oder psychische Heilung. Das erste, wer soll das Gebet in Anspruch nehmen? Das zweite, wie sieht denn die Heilung wirklich aus, wo Gott schenkt? Und das dritte, was sind Hindernisse, dass ich das Gebet von der Ältesten aus der eigenen Gemeinde nicht wünsche? Wer soll das Gebet in Anspruch nehmen? Luther sagt, wer krank ist, der soll die Ältesten rufen. Er macht hier einen Sammelbegriff. Es geht in Tat und Wahrheit nicht einfach darum, die psychisch oder wo körperlich krank sind, sondern es geht um all die, wo schwach geworden sind, wo kraftlos geworden sind, wo nicht mehr mögen, wo resigniert haben, die überdrüssig geworden sind in ihrer Situation, die nicht mehr zu Schlag kommen. Unter anderem auch die, die leiden aufgrund von ihrer Krankheit, physisch oder psychisch. All denen befiehlt Jakobus, wer schwach, wer krank, wer müde, wer matt, wer nicht mehr mag, wer so ist, der soll die Ältesten rufen. Der rufe die Ältesten. Es ist ein Befehl. Wir haben hier eins von den wenigen Befehl und Gebot im Neuen Testament. Wer krank ist, der soll die Ältesten rufen, Ausrufezeichen. Es besteht nämlich eine so eine gewaltige Zusage auf dem Ältestengebet, dass es eine Schande ist, wenn man es nicht in Anspruch nimmt. Jakobus sagt zweimal, wer es in Anspruch nimmt, wer die Ältesten ruft, die Ältesten ihn mit dem, dass sie Öl auf die Stirn auftragen und ihm segnen die Hände auflegen und für ihn beten um Heilung, der wird erleben, dass Gott ihn rettet und aufrichtet. Der wird Heilung erleben. Es ist das neutestamentliche Gebot. Wie sieht denn die Heilung aus? Es gibt drei Arten, wie wir geheilt werden. Und ich sage es mal ganz klar. In jedem Fall werden wir geheilt, wenn wir die Ältesten zum Gebet rufen. In jedem Fall. Entweder, jetzt möchte ich es erklären, entweder, dass wir werden wie der Gelähmte. Aufstehen und gesund werden und das Ärzte attestieren lassen, dass wir gesund werden. Oder Gott greift ein und schenkt einen Prozess, wo wir heil werden, wo wir auch unter Mithilfe von ärztlicher Begleitung und Medikament werden plötzlich erleben, wir werden gesund und wir werden geheilt. Und die dritte Art, das ist die, dass Gott uns im Moment, wo die Ältesten uns segnen, Kraft gibt, die Krankheit zu tragen, auch wenn sie uns ins Totenbett führt. Dass Gott uns plötzlich Kraft gibt, an der Krankheit nicht unser Herz aufzuhängen, nicht an der Gesundheit unser Herz festzumachen, sondern in der Krankheit selber dürfen erleben, dass Gott zu mir kommt, dass er mir Kraft gibt, mir hilft, die zu tragen, bis ans Ende. Das sind die drei Formen, wo Gott verherrlichen möchte. Entweder, dass er sofort heilt, dass er prozesshaft heilt oder dass er uns Kraft gibt, Krankheit zu tragen. Das ist wahre Gesundheit. Das ist wahre Heilung. Dass wir mit Gesundheit leben können, ohne dass wir daraus einen Götz machen aus unserer Gesundheit. Dass wir damit leben können, dass wir uns anstrengen müssen, um gesund zu werden und gesund zu bleiben. Dass wir Geduld haben und schlussendlich, dass wir auch damit leben können, dass wenn es zu unserem Ende geht, dass wenn Gott uns von dieser Erde will berufen, nach seinem heiligen Willen, den wir nicht immer verstehen, und dass wir dann unser Herz an Gott hängen und nicht an unsere Gesundheit. Das ist, was Jürgen Moltmann einmal so formuliert hat und ich finde das ein gewaltiges Zitat. Wahre Gesundheit ist die Kraft zu leben, ist die Kraft zu leiden und ist die Kraft zu sterben. Gesundheit ist nicht bloß ein körperlicher Zustand. Sie ist ein Zustand der Seele, die mit den unterschiedlichen Befindlichkeiten des Körpers umgehen kann. Haben wir gemerkt, der Moltmann nimmt auch drei Aspekte auf. Es ist Kraft, die Gott uns gibt, mit Gesundheit zu leben. Es gibt Kraft, die Gott uns gibt, zu leiden und Geduld zu haben. Und es ist Kraft, die Gott uns gibt, zu sterben. So heilt Gott. Wir sollen die Ältesten zum Gebet rufen. Ich merke, es gibt zwei Hindernisse. Das eine Hindernis ist das, dass viele denken, ich möchte nicht die Ältesten von meiner Gemeinde zu mir rufen. Ich möchte nicht, dass sie mir so nahe kommen und mir Öl auf die Stirn auftragen und über mir beten. Dass sie insgeheim vielleicht auch Vorurteile haben gegen die Ältesten. Oder dass sie sagen, der Grad von ihrer Beziehung ist nicht ganz der, den ich mir vorstellen und wo ich mir wünsche, dass ich sie würde zu mir einladen und das Gebet erfragen. Oder dass wir insgeheim auch verletzt sind worden oder dass wir Anschuldigungen haben an unsere Ältesten. Ich glaube, das ist ein Hindernis. Und das Hindernis ist vor allem das Kriterium, wo die Ältesten etwas angeht. Dass sie sich fragen müssen, nehme ich mir meinen Auftrag als Älteste so ernst, dass ich darauf achte, was die Bibel über meinen Auftrag sagt. Achte ich darauf, dass ich die Wichtigkeit, die Gemeinde zu begleiten und die Gemeinde zu leiten, dass ich dieser Aufgabe wirklich nachkomme. Sie fordert das Hindernis oder die Frage von der Gemeinde, fordert die Ältesten auf, zum Fragen, wo stehe ich in meinem Leben, in meiner eigenen Heiligung? Wo stehe ich mit meinem eigenen Herz? Wo ist mein Herz? Aber das ist nur der eine Part, und das ist der Part der Ältesten. Der Part der Kranken ist folgender. Alle Kranken müssen immer bedenken, was sie damit sagen, wenn sie sagen, der Grad der Heiligkeit der Ältesten, der ist entscheidend, bevor ich sie rufe. Oder der Grad ihrer Beziehung ist entscheidend, dass ich sie rufe. Oder der Grad ihrer Anteilnahme und wie herzlich sie mir begegnen, wie willkommen, wie viel sie Anteil an mir nehmen, der ist entscheidend, bevor ich sie rufe. All diejenigen müssen bedenken, was sie damit sagen. Sie widersprechen nämlich unserem christlichen Glauben, die Gedanken. Wir verdrüllen das Evangelium, wenn wir das sagen. Wie, was machen wir? Unser Glaube sagt, dass Gott uns annimmt, ohne dass er Kriterien aufstellt, die wir erfüllen müssen. Gott macht keinen Grad von der Heiligkeit abhängig, dass er uns annimmt. Er macht keinen Grad von, wie gut wir leben, damit er uns annimmt. Gott sagt nicht, zuerst muss das erfüllt sein, bevor ich dich annehme. Zuerst muss das sein, bevor ich wirke. Zuerst muss das sein, bevor ich eingreife. Gott macht das nicht mit uns. Das ist das Evangelium. Das ist das, was das Christentum unterscheidet von allen anderen Religionen. Dass Gott uns eben keinen Katalog hat und sagt, der muss zuerst erfüllen, dass ich dich annehme. Der muss zuerst tun, damit ich eingreife. Der muss zuerst tun, damit ich meine Kraft ergreife. Und wenn wir sagen, die Ältesten, die müssen zuerst viel besser werden, dann machen wir genau das. Wir vertrüllen das Evangelium. Wir sagen, der Grad von ihrer Heiligkeit, der ist entscheidend, ob Gott eingreift. Der Grad von ihrer Beziehung zu mir ist entscheidend, ob Gott eingreift. Das ist die Verkehrung vom Evangelium. Wir vertrüllen das Evangelium. Und darum heisst es im Jakobusbrief zu den Ältesten und zum Kranken, sie sollen ihre Sünde bekennen. Es hat explizit geheißen, der Kranke soll vergeben werden für seine Sünde und dann bekennt einander eure Sünde. Sowohl die Ältesten als auch der Kranke, wenn es ums Gebet mit Öl um Heilig geht, soll sich genau prüfen, ist mein Herz ungeteilt an Gott oder habe ich so irgendetwas anderes gehängt? Das ist der Zusammenhang von Krankheit und Sünde, von Heilig und Vergebung. Die Jakobus und Jesus ermutigen uns, geht hin, rufen die Ältesten aus der eigenen Gemeinde, lasst für euch beten, auf das ihr geheilt werdet. Da kommen wir jetzt zurück zu unserem Text und zum letzten Gedanken. Die vier Freunde bringen ihre gelähmte Kranke. Und das Erste, was Jesus macht, ist genau, er greift den Punkt an, unser Herz, wo wir an irgendetwas hängen. Und er sagt, und dir sind deine Sünden vergeben. Daran stören sich die Pharisäer. Sie sagen, das kann nur Gott. Und damit haben sie recht gehabt. Sie regen sich darüber auf, dass Jesus das ausspricht, dass er das Grundproblem anspricht. Und sie haben recht, dass sie sagen, das kann doch nur Gott. Aber sie haben Unrecht, wenn sie dann sagen, und das soll eigentlich im Tempel geschehen. Die Pharisäer sind davon ausgegangen, wenn jemand gesündigt hat, wenn jemand mit seinem Leben in die Ordnung kommt, dann muss er hingehen zum Tempel. Dort wird Gott ihm Vergebung zusprechen. Und da kommen vier Freunde. Sie bringen in ein säkulares Haus ihre Gelähmte. Sie reissen sogar das Dach auf und demolieren das Gehütte, das nichts mit dem Tempel zu tun hat. Und Jesus erdreistet sich, an diesem unheiligen Ort zu sprechen, dir sind deine Sünden vergeben. Und das ist der Punkt, auf den ich raus will. es passiert eigentlich genau das, wo Jesus möchte. Die Gelähmten kommen und die Freunde kommen, bringen ihre Gelähmten und bitten eigentlich um Vergebung für die Sünde. Der Markus, der berichtet nämlich unsere Geschichte genau so, wie man ein Opfer im Tempel dargebracht hätte. Es heisst, sie tragen herzu. Man hat immer, wenn man zum Tempel gegangen ist, etwas herzugetragen. Man hat etwas müssen bringen. Und dann heisst, sie haben den Gelähmten Jesus darbringen. Der Luther übersetzt das sehr höflich. Eigentlich heisst, sie wollten den Gelähmten wie ein Opfer vor Jesus bringen. Der Markus schildert die ganze Situation, wie eigentlich der Akt, wo jemand zum Tempel geht und um Vergebung für seine Sünde bittet. Die ganze Szene schmeckt da danach. Und von dort her verstehen wir, wieso Jesus überhaupt zu den vier anschaut. Das ist nämlich ein Rätsel für alle Ausleger. Wenn man nicht genau versteht, wieso schaut denn Jesus auf und sieht ihren Glauben und dann spricht er, dir sind deine Sünden vergeben. Es hat viele Hypothesen gehabt. Der Punkt ist der, Jesus schaut an, weil er genau das sieht, was die vier Freunde machen. Er sieht, sie kommen eigentlich so, wie man zum Tempel gekommen ist. Aber sie kommen jetzt zu Jesus. Sie kommen und bringen ihre Gelähmte. Und Jesus trifft ins Schwarze, wenn er sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Er trifft genau das, um das, was geht. Wenn man zum Tempel gegangen ist, hat man immer ein Opfer mitgebracht. Man hat das zum Teil müssen verbrennen. Entweder ganz oder nur teilweise. Es war nicht Ausdruck gewesen, dass wir unsere Vergebung erkaufen müssen. Es war nicht Ausdruck gewesen, dass wir eine Leistung bringen, dass wir Vergebung für unsere Sünde bekommen. Sondern die Opfer sind nur ein Sinnbild dafür gewesen, über die Ernsthaftigkeit der Sünde. Dass das Opfer hat müssen verbrannt werden, teilweise oder ganz. Und es war nicht das Kriterium gewesen vom Reichtum. Sowohl ein ganz Reicher hat können kommen mit einem Opfer, als auch ein Bettelarmer. Ein Bettelarmer, der nichts hat eigentlich gehabt, den er hätte können bringen, der hat die Erlaubnis gehabt nach dem Gesetz, dass er nach der Ernte darf, nach Ernte halten. Dass er einfach darf, einen Bauer aufs Feld schalten und was nicht abgemäht ist worden oder abgeerntet ist worden, darf zusammenlesen, das Getreide darf nehmen, feines Mehl daraus machen und dann mit dem Häufchen, es heisst wörtlich Handvoll Mehl, in den Tempel darf gehen und das Opfer darf bringen, das verbrannt wird zur Vergebung von seiner Sünde. Es war gratis, die Vergebung von der Sünde. Aber man ist hingegangen zum Tempel. Unsere Freunde kommen zu Jesus. Sie hieven ihren Freund hoch. Sie tragen ihn vor Jesus. Sie bringen sinnbildlich ihr Opfer. Und Jesus vergibt die Sünde. Die Frage ist nur, was passiert mit dem Opfer? Was passiert mit dem Opfer? Das vermeintliche Opfer, der Gelähmte, zu dem spricht Jesus, steh auf, nimm deine Matte und geh heim. Das war das, was jeder hat gemacht hat, wenn er beim Tempel war. Er hat wieder seine Sachen packen, hat aufgehen und ist wieder nach Hause gegangen. Das eigentliche Opfer nach unserem Text, das wird heimgeschickt. Das darf heimgehen, dem wird vergeben. Die Frage ist, wo ist das eigentliche Opfer? Wo ist das Opfer, das verbrannt wird? Wo ist das Opfer, das jetzt sinnbildlich die Ernsthaftigkeit der Sünde zum Ausdruck bringt? Das Opfer bleibt dort stehen. Das Opfer ist Jesus. Jesus sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Und jetzt geh du. Nimm dein Bett und geh du heim. Ich bleibe da stehen. Das eigentliche Opfer ist Jesus Christus. Und er lässt sich prompt für das auch anschuldigen. Die Pharisäer werden erbost und sagen, hey, das kann nur Gott, du lästerisch Gott. Jesus ist bereit, das Opfer zu sein für den Gelähmten. Jesus ist bereit, das Opfer zu sein für dein Leben. Für das, wo du dein Herz dran hängst. Jesus ist dazu bereit. Jesus hat sich an nichts in dieser Welt sein Herz aufhängen lassen. Weder an Ansehen, noch an Reichtum, noch an Gesundheit. Er hat an nichts sein Herz gehängt. Nur an etwas hat er sein Herz gehängt. An dein Herz und an das Kreuz. Das ist, was Jesus gemacht hat. Das ist das Evangelium. Jesus ist an den Platz gegangen, wo der hätte eigentlich hin müssen, wo gelähmt war. Jesus hat sich ans Kreuz gestellt, wo er für die Sünde von den Menschen stirbt, wo er für dich stirbt. Auf das hin, wer das begriffen hat, der kann aufstehen. Der kann genau das machen, was Jesus dem Gelähmten sagt. Steh auf und geh heim. Du kommst das Leben über. Du darfst heimgehen. Du darfst wieder leben. Du darfst erst richtig leben. Wer das nicht glaubt, der bleibt sitzen wie die Pharisäer. Es ist genau das, auf das der Markus anspielt. Die Pharisäer bleiben selbstgerecht sitzen. Der Gelähmte, der darf aufstehen und heimgehen. Meine Frage, bist du aufgestanden? Hast du das Evangelium begriffen? Hat der Heilige Geist dir das aufgeschlossen, was Jesus da hat? Dass er sich an dein Herz gehängt hat? Dass er im Unterschied von allen anderen Menschen nicht an irgendetwas sein Herz aufgehängt hat, als allein an dir und am Holz, wo er für deine Schuld gestorben ist, für dein Herz, für deine Sünde. Bitte tu das heute, wenn du noch nicht aufgestanden bist oder wenn du wieder abgehockt bist. Bitte tu das, wenn du merkst, ich habe mein Herz an etwas gehängt und es ist nicht Gott. Dann schau auf Jesus. Er wird dir zusprechen, dir sind deine Sünden vergeben. Steh du auf und geh heim. Ich gehe für dich ans Kreuz. Geh du heim und sündige nicht mehr. Mit diesem Aufruf schließe ich die Serie aus dem Markus-Evangelium. Wir kommen zu der Osterzeit. Nächsten Sonntag ist Palmsonntag und dann kommt Karfreitag und Ostersonntag, wo genau das proklamiert wird, was Jesus gemacht hat. Und ich höre die Serie zum Markus-Evangelium mit diesem Ruf auf. Hast du Jesus dein Herz gegeben? Hast du es ihm wirklich gegeben? Oder hast du dein Herz an irgendetwas gehängt? Und vielleicht kommt es in diesen Punkten, in einem 6 Punkten, die ich habe, zum Vorschein, wo dein Herz hängt. Vielleicht siehst du jetzt, ja, ich habe mein Herz an etwas gehängt. Dann bitte ich dich, tu das, dass du aufstehst, dass du Jesus dein Leben anvertraust und sagst, Jesus, da hast du auch mein Herz, da hast du auch meine Sucht, da hast du mich, ich will hingehen und nicht mehr sündigen. Ich bete und wir nehmen uns anschliessend Zeit, wo wir in der Stille das bewegen. Vater im Himmel, ich bin selber bewegt und erstaunt über das Markus-Evangelium, wo von der ersten Seite her, vom ersten Moment, wo du auf die Erde gekommen bist, dein Werk angefangen zu tun hast, vom ersten Augenblick an man dein Herz sieht. Man sieht, was du willst. Man sieht, dass du ein aufopferndes Herz für uns hast. Dass man sieht, dass du uns zu dir rufst und uns schickst, geheilt von unserer Sünde, von unserer Krankheit und selber an den Ort willst gehen, wo eigentlich wir hin müssten, wo unser Herz hin müsste. Es müsste ans Kreuz. Ach, wir leiden so oft unter unserem Herz, dass wir uns Sachen wünschen. Wir leiden so oft darunter, dass wir, selbst wenn wir uns noch so anstrengen, dass wir immer etwas suchen, wo wir süchtig sind. Danach. Wo wir hoffen, das ist mein Glück. Da, wenn ich das habe, dann bin ich gesund. Wenn ich das habe, dann geht es mir gut. Wir leiden darunter, Jesus Christus. Jeder Mensch leidet darunter. Und wir brauchen das Wirken von deinem Heiligen Geist, der sich gnädig zu uns wendet und dein Finger, seinen Finger auf den Punkt von unserem Leben setzt, wo wir unser Herz an etwas gehängt haben. Und wartet und wartet und wartet, bis wir darauf eingehen. Und Jesus Christus, ich danke dir, dass du geduldig wartest. Dass du auf den Moment wartest, wo wir aufhorchen, und dir unser Leben geben, dir unser Herz geben. Ich bitte dich, dass das geschehen darf in unserem Moment hier in den Gottesdiensten, dass unser Herz erweckt wird zu dir. Wir nehmen uns jetzt Zeit vor Stille, um ja, vielleicht zu merken, wo du den Finger auf unser Herz legst, dass wir es dir öffnen dürfen. Amen.